Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ich war dieses Jahr in Norddeutschland im Urlaub. Dort gibt es ein Heißgetränk, das auf der Insel Nordstrand entstanden ist. Die Grundlage dieses Getränks ist starker, frisch gebrühter Kaffee, der mit Würfelzucker gesüßt und mit einem guten Schuss so ungefähr 4 Zentiliter braunen Rum vermischt wird und anschließend wird ein Häubchen geschlagene Sahne darüber gegeben. Und das Getränk darf man nicht rühren, sondern das wird durch die Sahne getrunken. Und wer sich nicht daran hält und das Getränk dennoch umrührt, der kann zu einer Lokalrunde aufgefordert werden. Serviert wird dieses Getränk in einem besonderen Gedeck, in einer hohen becherartigen Tasse. Und das Getränk ist entstanden der Überlieferung nach eben auf dieser Insel Nordstrand im 19. Jahrhundert. Zu jener Zeit amtierte dort ein Kollege von mir, ein sehr asketischer Pastor, Georg Bleier. Und bei den Nordfriesen dort auf der Insel war es Brauch, dass wenn dieser Pastor, dort heißen die Pfarrer ja Pastor, dass wenn der Pastor Bleier da war, dann durfte und da hat man aus Respekt keinen Alkohol getrunken. Nun gab es da einen Bauer, Peter Johansen, der bei der Taufe seines 6. oder 7. Kindes, das wusste man nicht mehr so genau, die Faxen dick hatte und sich einer List bediente. Und dieses eben beschriebene Mixgetränk zubereitet hat. Und die Sahnehaube verhinderte, dass der Rum in dem heißen Kaffee verdunstete und dass es nach Alkohol roch. Dem Pastor hat man natürlich selbstverständlich normalen Kaffee serviert. Und als er dann aber doch irgendwann dahinter kam und diese List entdeckt hatte, da soll er ausgerufen haben, oh ihr Pharisäer! Und damit hatte das Nationalgetränk der Nordfriesen nicht nur seine Geschichte, sondern auch seinen Namen. Es gab dann übrigens auch noch einen Pharisäerstreit tatsächlich, wo ein Gast in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts sich beschwert hat, dass es nicht ausreichend Rum drin war. Da gab es einen, hat er auf Sachmangel geklagt. Es ging damals um eine Rechnung von 7 D-Mark, weil der Wirt nur 2 Zentiliter Rum reingemacht hatte. Und es müssen also mindestens 4 Zentiliter sein. Das bringt uns zu dem Predigtext von heute. Sie können mitlesen das Gleichnis vom Pharisäer und dem Zöllner, Lukas 18, Abvers 9. Er sagte aber zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein, und verachteten die anderen dies Gleichnis. Es gingen 2 Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, ungerechte Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste 2-mal in der Woche und gebe den 10. von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Herr, segne du mein Reden, unser Hören und Verstehen. Amen. Das Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner, es ist sehr berühmt und sehr bekannt. Und selbst der, der es nicht kennt, weiß doch irgendwie, was im Sprachgebrauch ein Pharisäer ist. Das ist ein Heuchler, das ist ein Scheinheiliger, der fromm und gerecht tut, es aber in Wirklichkeit nicht ist. So weit, so gut, aber vielleicht auch so weit, so falsch. Denn im Lauf der Kirchengeschichte wurde dieses eindrückliche Gleichnis oft aufgegriffen und hat dann zu einem Missverhältnis geführt. Da ist einerseits ein Mann, der aus der theologischen Schule der Pharisäer kommt. Und die Vertreter der Pharisäer waren dafür bekannt, dass sie sehr, sehr ernst nehmen, das, was in der Tora, also dem, was früher die Bibel war oder was das Gotteswort für die Juden ist, das Gesetz Gottes. Und die haben sich dafür eingesetzt, dass alles das, was im Gesetz der Juden, in der Tora steht, auch möglichst genau und exakt eingehalten wird. Auch all die Dinge, Gottesgebote, die im Alltag relevant sind. Und sie haben auch versucht, sich selbst daran zu halten. Das heißt, das waren sehr konsequente, sehr hingegebene, sehr verlässliche Leute, die dem Wort Gottes, der Tora, dem Gesetz Folge leisten wollten. Und auf der anderen Seite ist da ein Zolleintreiber. Was war ein Zolleintreiber? Im heutigen Sprachgebrauch würden wir sagen, das war ein Kollaborateur. Das war einer, der mit den Römern, der mit der Besatzungsmacht gemeinsame Sache gemacht hat. Das war einer, den man gemieden hat. Das war einer, der nicht zu denen gehört, die versuchen, Gottes Wort und nach Gottes Willen zu leben. Das war einer, von dem man erwartet hat, dem ist das Wort Gottes und das, was Gott will, völlig egal. Der macht gerade, was er will. Und diese beiden werden in diesem Gleichnis gegenübergestellt. Also ein religiöser Außenseiter und ein eigentlich religiöses Vorbild. Und in diesem Gleichnis wird aber der Außenseiter für uns als Vorbild hingestellt im Angesicht Gottes, weil der es ist, der weiß, dass er vor Gott eigentlich nichts von all dem, was er tut oder was er ist, in die Waagschale werfen kann, um vor Gott bestehen zu können. Mit der Zeit im Laufe der Kirchengeschichte wurden diese beiden Personen aber zu Klischees. Nicht nur, dass die Hörer und Hörerinnen das Gleichnis sich gleich auf die richtige Seite schlagen wollen und sich intuitiv mit dem Zöllner identifizieren, sondern auch gleichzeitig den Pharisäer und sein offensichtlich abzulehnendes Verhalten dem Judentum zuordneten. Ja, so sind die Juden. Wir aber sind Christen und wir sind so wie der Zöllner. Wir sind demütig und wir benehmen uns da anders. Und das führte leider zu einem unguten Verhältnis zwischen Christentum und Judentum. Einem ablehnenden und ja eigentlich auch überheblichen Verhältnis der einen über die anderen. Das Christentum fühlte sich dem Judentum überlegen. Wir wissen es besser. Und das ist ein anti-judaistischer Zug in der Auslegungsgeschichte dieses Gleichnisses. Und es geht eigentlich am Kern der Wahrheit in diesem Gleichnis meines Erachtens vorbei oder wird zumindest oft ignoriert. Weil das Gleichnis beabsichtigt nämlich gar nicht, Pharisäern oder Zöllnern typische Verhaltensweisen einer jeweils anderen Religion zuzuordnen, denn das waren ja beides Juden. Der Zöllner war Jude und der Pharisäer war Jude. Es ging um grundsätzliche Verhaltensweise des Menschen, wie wir Menschen uns zueinander und in unserem Verhältnis zu Gott verhalten. Wie wir versuchen, vor Gott gut dazustehen oder eben nicht. Jeder Mensch, der sich über einen anderen erhebt und meint, vor Gott besser dastehen zu können, der beschreitet den Irrweg des Hochmuts, der Überheblichkeit. Und dazu muss er kein Jude und dazu muss er kein Pharisäer sein. Der Dichter Eugen Roth hat das mal sehr charmant in einem Gedicht ausgedrückt, das heißt der Salto. Ein Mensch betrachtete einst näher die Fabel von dem Pharisäer, der Gott gedankt voll Heuchelei dafür, dass er kein Zöllner sei. Gottlob, rief er in eitlem Sinn, dass ich kein Pharisäer bin. Merken wir, da wird das Gleichnis umgedreht. Gottlob, dass ich kein Pharisäer bin. Das ertappt uns dabei, oder alle die, die beim Hören des Gleichnisses gleich viel lieber ein Zöllner sein wollen, als ein Pharisäer. Aber wollen wir das wirklich, ein Zöllner sein, als ein Pharisäer? Ich weiß nicht recht. Denn die Pharisäer wollen doch eigentlich was Gutes, ein gottwohlgefälliges Leben leben. Und das wollen wir doch auch als Christinnen und Christen. Und der Zöllner war eigentlich der Inbegriff eines Sünders. Das wollen wir aber nicht sein, als Christen. Ein Dilemma. Also schauen wir uns jetzt mal den Zolleintreiber, der uns ja hier als Vorbild hingestellt wird, ein wenig näher an. Er geht in den Tempel, um zu beten. Und das ist für sich genommen nichts Ungewöhnliches, weil Beten ist für den Juden in jener Zeit etwas ganz Normales. Es waren wenigstens 3 Gebete üblich am Tag, am Morgen, am Nachmittag und am Abend. Und neben festgefügten Gebetsformeln gab es auch freie und individuelle gesprochene Gebete. Wo, was und wie genau gebetet wird, ist dabei nicht festgelegt, aber der Tempel als Ort des Gebets, der galt und gilt bis heute als Ort der besonderen Gottesnähe. Die Reste des jüdischen Tempels, die Klagemauer in Israel, ist ja heute noch ein Ort, wo intensivst gebetet wird. Aber er, dieser Zollbeamte, dieser Randständige, der bleibt auch am Rand stehen. Er hält sich im Hintergrund. Vermutlich, weil er sich nicht so oft in den Tempel hineinbewegt hat. Weil er sich vielleicht auch nicht so gut auskennt. Das ist vielleicht so einer, der, jetzt mal übertragen auf uns Christinnen und Christen, nur Weihnachten oder Ostern mal in die Kirche kommt. Der nicht mehr so genau weiß, wie benimmt man sich da. Er zieht den Kopf ein, wirkt sehr, sehr wenig selbstbewusst, aber immerhin, er betet. Er betet einen einzigen Satz. Gott sei mir Sünder gnädig. Und seine Worte klingen so ähnlich wie in diesem Vers, in diesem bekannten Psalm, den wir heute Morgen auch schon gebetet haben. Vielleicht sind ihm diese Worte irgendwie in Erinnerung gewesen, in ihm hochgestiegen. Er hat sie sich gewissermaßen ausgeliehen, um auszudrücken, wie es um sein Herz bestellt war. Diese Worte aus Psalm 51 von König David überliefert, als der David sich bewusst wurde, in welcher radikalen Gottesferne er sich befunden hat, weil er gerade den Uria, einen seiner Generäle, in den sicheren Tod geschickt hat, um an dessen Frau Bathseba heranzukommen. Und ihm wurde bewusst, dass der Abgrund der Bosheit, der Gemeinheit, der Selbstsucht, der ihn vor der Heiligkeit Gottes trennte, als ihn der Prophet Nathan zur Rede gestellt hat. Da ist es ihm wie Schuppen von den Augen gefallen und er erkennt sich schonungslos und völlig ungeschminkt und weiß mit einem Mal, dass er vor Gott gar nichts zu bieten hat, außer einem riesigen Berg von Scherben. Und da fleht dieser David inbrünstig: Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. In Kurzform: Gott, sei mir Sünder gnädig. Und das betet dieser Zöllner. Und darum ist uns dieser Zöllner vielleicht auch sympathischer als der Pharisäer, der sehr hochmütig sagt: Gott sei Dank bin ich nicht so wie dieser da. Und wir stellen uns auf die Seite des Zöllners. Und wenn wir uns schon auf die Seite des Zöllners stellen, dann sollten wir uns doch auch an dem Punkt mit ihm identifizieren und versuchsweise auch seine Worte in den Mund nehmen: Gott, sei mir Sünder oder mir Sünderin gnädig. Was meint denn diese Anrufung Gottes? Was drückt sie aus? Sie drückt aus, was ein Mensch im Gegenüber Gottes ist. Sie drückt aus, wie ein Mensch sich vor Gott befindet. Es ist quasi wie wenn uns ein Spiegel vorgehalten wird und uns dann bewusst wird, dass da Welten liegen zwischen uns, kleinen Menschen, und zwischen Gott, dem Schöpfer, zwischen uns, dem Geschöpf, und ihm, dem Schöpfer. Da bin ich mit meinem kleinen Leben, mit meinen gelingenden Anteilen und mit dem, was mir misslingt, und oft weit entfernt von meinen eigenen Vorsätzen, meinen Idealen oder dem Wunsch, meinen Mitmenschen mit Aufmerksamkeit, Respekt und Liebe zu begegnen, da scheitere ich oft. Und weit entfernt davon, Gott Respekt zu zollen, manchmal denke ich überhaupt nicht daran, indem ich mich der geschaffenen Welt gegenüber ja gleichgültig verhalte. Also weit entfernt davon, als Ebenbild Gottes in dieser Welt so zu leben, wie es einem Ebenbild Gottes gebühren würde. Und es gibt ja in der Bibel ganz verschiedene Bilder auch von Gott, dem wir ebenbildlich sein sollen. Da gibt es auch Bilder, die wirklich eine große Distanz zwischen uns Menschen und Gott beschreiben. Da wird von Gott als dem König gesprochen, dem wir uns unterzuordnen haben. Oder dass Gott so heilig ist, dass man ihn nicht ins Angesicht sehen kann, ohne dabei zu vergehen, zu verglühen. Ja, dass man noch nicht mal seinen Namen aussprechen darf. Deswegen sagen die Juden nie den Namen Gottes, sondern immer nur Hashem, der Name, den man nicht nennen darf. Das ist kein Kuschelgott, der da beschrieben wird auf der einen Seite, kein gemütlicher Kumpel, sondern eher eine ehrfurchtgebietende, eine einschüchternde, eine heilige Person oder ein heiliges Wesen, ein Gott, der einen Anspruch auch an uns hat und sehr streng und ernst uns daherkommt. Und er fordert uns nicht nur ein wenig zum Guten auf und gibt sich dann mit unserer Halbherzigkeit zufrieden, sondern er fordert unser ganzes Leben und unser ganzes Wesen, das soll in Einklang stehen mit seinen Geboten. Und das haben die Pharisäer versucht umzusetzen, so gut sie es eben konnten. Dieses Gottesbild, das malen wir uns nicht so gerne aus. Für uns ist der liebe Gott derjenige, den wir präferieren, den wir bevorzugen, der mal 5 Grade sein lässt, der gnädig ist. Und das heißt ja dann, der nimmt es nicht so ernst. Und wenn wir es nicht so ernst nehmen mit der Wahrheit, mit der Treue, mit der Gerechtigkeit, mit der Nächstenliebe, na ja, der Gott, der wird uns schon vergeben. Und so verharmlosen wir die Gnade Gottes. Und das ist aber auch in gewisser Weise eine Täuschung. Denn Gott nimmt uns sehr ernst in unserer Haltung, in unserem Tun und auch in dem, was wir zu tun wissen, uns dann doch nicht tun, ist unterlassen. Im vulgären Luthertum, also einige Zeit nach Luther, als dann so die evangelische Religion sich etablierte, da gab es eine Meinung, die vorherrschte, ach, du kannst ja leben, wie du willst, ist ja der liebe Gott, der ist ja gnädig und barmherzig und vergibt dir alles, kannst auch sündigen, Hauptsache, wenn es mit dir ans Sterben geht, auf dem Sterbebett, dann sagst du nochmal, es tut mir alles leid und dann kommst du schon in den Himmel. Das nannte man dann Zechen auf Christi Kreide. Der hat ja alles für uns vergeben und wenn du dich nur rechtzeitig nochmal hinkniest und bekehrst oder bereust, dann wird dir alles vergeben. Aber das macht die Gnade zu einer billigen Ware, die ja wie eine Schleuderware ist, die Gott verschleudert, ohne dass es ihm auf die Wirkung ankäme. Billige Gnade. Und billig wird Gnade dann, wenn Menschen sie empfangen und dennoch weitermachen wie zuvor, als wäre gar nichts passiert. Wenn sie auf Christi Kreide zechen. Wenn Menschen das Geschenk der Gnade zuteil wird und sie sich nicht darum kümmern, wie ein begnadetes Leben aussehen soll, wie sich die Orientierung an dem gnädigen Gott auswirkt in der Nachfolge Jesu Christi, in der Orientierung an Jesus Christus in allen Dingen. Also die Sache mit Gott ist eine ernste Sache. Das verkörpert dieser Pharisäer. Es geht dabei um alles, es geht dabei um unser ganzes Leben in seiner Ausrichtung und Grundorientierung und letztlich auch um unser Sterben und wo uns unser Weg dann hinführt. Da sprechen wir nicht so gerne drüber. Eher stellen wir uns da einen tröstenden Gott vor Augen, der ansprechbar ist, wenn wir in Not sind. Also einen lieben Gott, der uns nah sein will. Ja, das ist auch ein Gottesbild. Aber es ist in gewisser Weise ein Paradox. Wir haben einen Gott, der uns in seinem Sohn Jesus Christus so nah ist, dass er sich uns zuwendet und sieht und hört und liebt. Ja, Amen dazu. Aber er ist auch der Gott, der ernst, groß und heilig und fern ist, auf der einen Seite. Und freundlich, nah und tröstend auf der anderen Seite, der uns liebt. Also der ferne und der nahe Gott. Er liebt uns, ohne darauf zu achten, ob wir das verdienen, einfach aus Gnade. Und er fordert uns heraus, dieser Liebe und dieser Gnade mit unserem Leben zu entsprechen, dass wir sozusagen die Haltung des Pharisäers einnehmen, ohne den Hochmut des Pharisäers zu übernehmen. Gott sei mir Sünder gnädig, betet der Zollbeamte. Und er hat intuitiv verstanden, wie er als Mensch vor Gott dasteht, nämlich als ein Sünder vor einem heiligen Gott. Und Sünde und Gnade, das sind beides Worte, die in unserem modernen Sprachgebrauch ja nicht mehr so populär sind. Altmodisch vielleicht oder verharmlost vielleicht. Bei Sünde denken viele an das Stück Torte zu viel oder an die Schokolade vorm Schlafengehen. Kann man sich ja ab und zu mal leisten. Aber wenn die Hose dann wieder ein paar Tage lang schlecht zugeht, dann weiß man, ich habe gesündigt. Oder man denkt an die Verkehrssünderkartei in Flensburg. Das ist schon etwas ernster. Aber Sünde ist eigentlich was ganz anderes. Es ist nicht ein einzelner Fehler, eine Dummheit oder eine Bosheit oder Lieblosigkeit, sondern Sünde ist im Grunde auch eine Haltung. Etwas, was den Dingen zugrunde liegt. Ein Leben, das in seiner Ausrichtung sein Ziel verfehlt, weil es dem nicht gerecht wird, was der Erfinder des Lebens, der Schöpfer des Universums dafür vorgesehen hat. Bei Homer, dem griechischen Dichter, taucht das Wort Sünde in dem Zusammenhang auf, wenn ein Bogenschütze sein Ziel verfehlt, hat vorbeigeschossen, am Ziel des Lebens vorbei. Und Gnade, so ist unsere zeitgenössische Einschätzung, das ist vielleicht was für Weicheier. Gnade hat in unseren heutigen Ohren eher einen herablassenden Klang. Ja, sind wir mal gnädig heute. Sehen wir mal über die vergessene Hausaufgabe hinweg. Ist ja nicht so schlimm. Ich bin mal heute gnädig. Aber diese Deutung von Gnade geht an der Gnade, wie sie in den Psalmen oder im Neuen Testament beschrieben wird, weit vorbei. Gottes Gnade schaut eben nicht weg, sondern sie sieht uns an, sie sieht hin, sie sieht, wie wir sind, sie sieht gerade nicht über den Mangel und unsere Defizite hinweg, sondern sie nimmt ernst, was sie sieht. Aber sie vergibt uns eben auch. Uns Menschen, wir sind seine geliebten Geschöpfe und wir haben unsere Fehler in unserem Leben, aber wir sind nicht besser als andere, aber uns wurde vergeben. Und bei der Frage, wen wir uns zum Vorbild nehmen sollen, da ist es vielleicht ähnlich paradox, ähnlich doppeldeutig wie beim Gottesbild. Ich habe ja vorhin gesagt, der ferne Gott und der nahe Gott. Der Gott, den wir nicht verstehen und der Gott, der uns trösten will und der uns liebt. Da ist zum einen die Haltung des frommen Pharisäers, der Gott gefallen will. Und das wollen wir doch auch. Und auf der anderen Seite der Zöllner, der erkennt, was er und wer er vor Gott ist. Es gilt also irgendwie, einen Mittelweg zu finden. Die ehrliche Frömmigkeit des Pharisäers, aber nicht dessen Hochmut. Denn seine Taten werden nicht getadelt oder gerügt von Jesus, aber seine Überheblichkeit. Gott erbarmt sich den Demütigen. Den Demütigen gibt er Gnade. Also auch ein frommer, auch ein rechtschaffener Mensch kann mal überheblich sein, das sagt uns das Beispiel vom Pharisäer, und über das Ziel hinausschießen. So wie die junge Dame, die in einem Gottesdienst ein Lied zum Vortrag bringt und hinterher gelobt wird von einem Gottesdienstbesucher. Sie haben aber heute sehr schön gesungen. Woraufhin sie dann etwas übertrieben demütig antwortet, danke, aber es war allein die Gnade, allein der Herr. Woraufhin der Lobende erwidert, naja, so gut war es nun auch wieder nicht. Es geht um das Mittelmaß, einen goldenen Mittelweg, den Königsweg zwischen rechtschaffener, ehrlicher Frömmigkeit eines Pharisäers und der ehrlichen Reumütigkeit eines Sünders, des Zöllners. Und in der Lesung haben wir es ja gehört, denn aus Gnade seid ihr gerettet worden durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es nicht aus Werken, nicht was einer tut oder macht oder ist, damit sich nicht jemand rühme. Und sich mit dem Zolleinnehmer im Tempel zu identifizieren und zu beten wie er, das könnte, ja, unglaublich befreiend sein. Und dabei aber die Ernsthaftigkeit des Glaubens eines Pharisäers, eines demütigen, eines ehrlichen Pharisäers zu entwickeln, das wär's. Verzichten auf jede Selbstbeweihräucherung, wie gut bin ich doch, nicht so wie der. Nicht mehr aus mir machen, als ich schon bin. Ja, nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Aber schonungslos ehrlich mit mir zu sein, auf ein Sicherheitsnetz aus Schutzbehauptungen zu verzichten und sich einfach auf Gottes Gnade verlassen und sich ihm in die Arme werfen. Und dann erfahren, dass wir gehalten und getragen werden, gerechtfertigt sind aus Glauben durch die Gnade. So hat der Paulus gemeint und beschrieben und so hat der Martin Luther gepredigt und gemeint. Nicht im Sinne des vulgären Luthertums und dem Zechen auf Christi Kreide. Und so erfahren es auch all die Menschen, die mit ihrem Herzen beten, Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarm dich meiner. Du bist Gott, ich bin dein Geschöpf, ich brauche deine liebevolle und gnädige Zuwendung täglich neu. Gott, helfe mir, hier stehe ich kann nicht anders. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.